Hallo zu einem Audiowalk durch die Ausstellung Back to Future. Hier ist Tine Nowak vom Museum für Kommunikation Frankfurt und ich bin hier im zweiten Obergeschoss des Museums mit Katja Weber. Sie ist Kuratorin der Ausstellung. Hallo Katja.
Hallo Tine.
Wir sind hier jetzt in einer Ausstellung, die eröffnet hat und trotzdem ist niemand im Museum. Was ist das hier genau für eine Schau und was geht es hier eigentlich?
Ja, hier geht es um Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität. Also du hast den Titel schon genannt, Back to Future. Es ging uns darum, zurückzuschauen, wie damals Zukunft gedacht wurde. Und als Museum für Kommunikation haben wir uns ein bisschen auf die Technik fokussiert, rund um die Themen Kommunikation und Mobilität. Und angetrieben hat mich eigentlich die Frage, haben wir früher eigentlich auch so viel über Zukunft nachgedacht? Weil ich meinte, das zu beobachten. Und haben wir früher auch so kritisch in die Zukunft geblickt?
Wenn du darüber nachgedacht hast, wäre es vielleicht ganz kurz nochmal gut zu fragen, mit wem reden wir eigentlich? Katja, was genau machst du hier? Wie bist du zu dieser Ausstellung gekommen? Stell dich mal ganz kurz vor, damit wir einen Eindruck bekommen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, ich bin Katja Weber, freie Ausstellungskuratorin aus Berlin und habe hier aber mal im Museum für Kommunikation gearbeitet, hier mehrere Ausstellungen kuratiert und in dem Zuge kam ich durch einen Vortrag inspiriert auf das Thema, auf einer Tagung, wo ich dachte, das ist die einzige Tagungsbeitrag, den ich interessant fand. Und das Museum für Kommunikation fand es auch interessant und ja, so kam das eine zum anderen.
Wie muss man sich das vorstellen? Wann habt ihr damit angefangen? Also wie lange braucht es eigentlich, bis eine Ausstellung, die, wie wir sie hier jetzt um uns herum im Raum haben, bis die fertig hingestellt ist und sofern nicht Corona ist und ein Lockdown, auch Besucher und Besucherinnen hier reinkommen können?
Ja, länger als man sich, glaube ich, vorstellen kann. Also ich glaube, die Idee ist 3 Jahre her. Dann haben wir ein Jahr an Konzept gearbeitet, haben auch überlegt, ist das eine Ausstellung, die man in Berlin zeigen kann, wenn zeitgleich das Futurium eröffnet oder in Nürnberg, da sind ja die Schwestermuseen des Museums für Kommunikation, oder in Nürnberg, wo jetzt auch das Deutsche Museum eine Zukunftsdependance hat. Also wir haben lange überlegt und uns dann entschieden, das Museum für Kommunikation hat hier wirklich einen sogenannten USP mit seiner Ausstellung, also einen Eigenwert. Und dann haben wir 2 Jahre tatsächlich inhaltlich daran gearbeitet im Team und dann haben wir sie eröffnet diese Woche.
Genau, die Ausstellung wurde digital eröffnet, weil wir uns gerade in einem Lockdown befinden. Das heißt, zumindest die Museen sind geschlossen. Es dürfen gar keine Besucher und Besucherinnen hier reinkommen. Es gab gestern einen gefilmten Rundgang durch die Ausstellung. Aber alle, die jetzt uns zuhören, die sehen natürlich nicht, in was für einem Raum wir uns hier befinden. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir sozusagen mal ein bisschen uns umblicken, mal beschreiben, wo wir überhaupt stehen und was man hier so sieht.
Ja, also wir stehen im zweiten Obergeschoss des Museums für Kommunikation. Das ist ein Raum mit ungefähr 500 Quadratmetern und wir haben ihn grob strukturiert. Es gibt den sogenannten Prolog, die Einführung in die Ausstellung, dann gibt es 4 Themenräume und den Epilog. Und ja, beim Prolog fragen wir uns eigentlich, wie kommt das Neue in die Welt, stimmen in die Ausstellung ein, woher kommen eigentlich Ideen? Und landen dann schon, und da stehen wir jetzt auch gerade, am Eingang des ersten Themenraums, der nennt sich Optimierung des Menschen. Beim ersten Themenraum geht es um die Sehnsucht des Menschen, sich stets zu verbessern, Körpererweiterungen, die nicht nur medizinisch notwendig sind, sondern auch seine Leistung steigern. Beim zweiten Themenraum, den haben wir grenzenlose Kommunikation genannt, auch da thematisieren wir das menschliche Streben und Bemühen, jederzeit an jedem Ort ohne Sprachbarrieren erreichbar zu sein. Der dritte Themenraum, Überwindung von Raum und Zeit, ja, da geht es um die Fähigkeit des Menschen, dass er, obwohl er eigentlich nur 2 Füße hat, in der Lage war, technische Hilfsmittel zu erfinden, die ihn auch in die Lüfte haben heben lassen. Und im vierten Themenraum, Suche nach einer anderen Welt. Ja, da geht es tatsächlich um die ganz großen Ausgriffe hinauf in das Weltall oder auch ganz hinab in die Tiefe des Meeres siedeln unter Wasser.
Wir stehen ja jetzt hier tatsächlich vor diesem ersten Themenraum und noch bevor man da hineingeht, sind hier aber ein paar Gegenstände versammelt, Kunstwerke und das kann ich ja schon vorgreifen, solche Kunstwerke, Kunstinstallationen gibt es überall auch bei den Themenräumen. Was hat es genau auf sich? Also ich meine, man kann natürlich so eine Technikgeschichte machen und von Visionen der Zukunft berichten, aber inwiefern hat jetzt Kunst damit was zu tun?
Ja, jede Menge, weil Künstler und Künstlerinnen ja eigentlich in ihren Arbeiten genau das tun. Sie sind Schöpfer, sie sind Visionäre und häufig denken sie ja Dinge voraus oder weiter, wie sie gerade nicht in unserer Welt vielleicht noch nicht sind. Und so verstehen wir auch die künstlerischen Positionen hier in der Ausstellung. Sie denken das weiter, was wir hier mittels unserer kulturhistorischen Erzählung nicht weiterdenken konnten. Also vielleicht auch Geschlechterfragen, weil es ja eine sehr männliche und weiße Geschichte ist, die Geschichte der Technikvision oder auch der Blick weg aus unserem westlichen Blick in andere Kulturkreise, wie dort Technik visioniert wird und auch empfunden wird.
Diese Kunstwerke, die sind unter einem Titel versammelt. Da steht ja auch an der Wand, poetische Umwege. Was hat das mit diesem Titel auf sich? Also wie versteht ihr die im Verhältnis nochmal zu dem, was sonst in den Räumen passiert?
Also wir haben natürlich einen multimedialen Einsatz in der Ausstellung, versuchen schon mehrere Sinne auch anzusprechen. Dennoch sind wir da ein bisschen in Schranken gefangen und die poetischen Umwege sollten uns Betrachter, Betrachterinnen da ansprechen, was die kulturellen Artefakte nicht mehr können. Den Kopf aufmachen, auch den Körper inspirieren, ansprechen, ästhetisch ansprechen und auf, nochmal auf andere Gedanken bringen.
Vielleicht kann man das an so einem Beispiel mal deutlich machen. Also mir fällt gerade ein, weil ich ja im Ausstellungsmanagement hier auch beim Aufbau beteiligt war, dass wir jetzt die letzten Tage hier die ganze Zeit Algen geliert haben. Das ist ja nicht nur ein Spaß für sich, sondern das hat ja tatsächlich mit einem dieser Kunstwerke zu tun. Vielleicht ist das eines, mit dem man vielleicht so diesen poetischen Umweg mal so einleiten kann und erklären kann, wie das so funktioniert und welche Funktion das hier auf die Ausstellung hatte.
Ein gutes Beispiel. Wenn ihr jetzt vor dem Kunstwerk stehen würdet, wüsstet ihr sofort, was ich mit poetisch meine, es wirklich ästhetisch anzuschauen und hat eine Materialität, die einen erstmal umhaut. Ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben. Es sind 3D-gedruckte Waben, weiß, haben unterschiedliche Größen und ergeben in sich ein organisches Ornament. Und in diesen Waben sind die von Tine gerade angesprochenen gelierten Algen. Diese Algen leben. Sie nennen sich Grünalgen Volvox und sie sind in der Lage, CO2 zu binden und den synthetischen Sauerstoff umzuwandeln. Und hier kommen wir natürlich an einen Punkt, der die gegenwärtigen, so ganz neu sind sie ja gar nicht, aber die gegenwärtigen Probleme der Erderwärmung ansprechen und ein bisschen in die Zukunft weisen und fragen, nun, wenn wir es tatsächlich so weit bringen, dass wir uns selbst unsere eigene Lebensgrundlage rauben, sind denn zum Beispiel solche Algen eine Lösung, um uns nicht das Atmen zu nehmen?
Das heißt, die Kunstwerke haben einerseits eine ästhetische Präsenz und sind gleichzeitig irgendwie auch in diese Themen der Ausstellung eingewoben. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt beim Rundgang nochmal genauer beobachten können, was es genau für Themen gibt, mit der sich die Ausstellung beschäftigt. Darum würde ich auch vorschlagen, lass uns mal in den ersten Themenraum gehen. Da ja unsere Zuhörer und Zuhörer nicht sehen können, was wir hier sehen, muss man vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie das aussieht, in das wir jetzt hier reingehen.
Ja, wenn ich jetzt hier in den Raum blicke, dann sehe ich einen länglich gezogenen Raum, der aber auch nochmal eine Wölbung in sich hat und der ist flankiert von Ausstellungswänden, die weiß gehalten sind, damit die Exponate, die in Vitrinen eingebracht sind, die aufgebracht sind, gut zur Geltung kommen, weil davon haben wir jede Menge. Und in der Mitte des Raums befinden sich nochmal zwei Vitrinen, in denen Medien oder Objekte sind.
Dann gehen wir mal rein. Optimierung des Menschen ist eines der Themen, das ist der Name des Raums. Und ich weiß natürlich, dass hier an der Ausstellung auch mehrere Kuratorinnen und Kuratoren mitgearbeitet haben. Du bist eine und auch die Hauptkuratorin. Aber wer genau war denn für diesen Raum zuständig und was für Themen sind hier versammelt?
Ja, den Themenraum Optimierung des Menschen hat die Kuratorin Alexandra Heimberger-Ramirez kuratiert und wir haben hier 4 Themen versammelt, die wir subsumiert haben unter diesen Überbegriff Optimierung des Menschen. Das einmal ist die Sehnsucht, dass wir auf Knopfdruck lernen können, also lernen auf Knopfdruck. Das zweite ist das Thema natürlich Cyborgs. Das dritte künstliche Intelligenz und das vierte Transhumanismus, also das menschliche Streben nach Unsterblichkeit.
Wir stehen hier, glaube ich, vor dem Lernen auf Knopfdruck. Gibt es hier ein Exponat, was man besonders gut auch erläutern kann oder eines, was du besonders gerne magst?
Ja, das Dormifon. Das ist eine Wunschvorstellung, die technisch realisiert wurde, was nicht gleich immer bedeutet, dass sie auch funktioniert. Das ist ein Objekt aus der Sammlung des Museums für Kommunikation aus den 50er Jahren. Das ist ungefähr so, hat das Format eines Schallplattenspielers, ein bisschen höher, ist grün. Man sieht vorne eine Uhr. Und ja, viele kennen noch die Idee, dass man sich ein Buch unter das Kopfkissen legt und dann sich die Lerninhalte im Schlaf vermitteln. Das Dormifon ist die technisch gewordene Realisierung dieser Vorstellung. Das heißt, das kann man sich in sein Schlafzimmer stellen, die Uhr stellen, wann die Schallplatte loslaufen soll und dann die Platte auflegen, was man gerade lernen möchte im Schlaf. Leider hat sich das ja nicht bewahrheitet, dass wir in der Lage sind, so zu lernen. Ich glaube, was stimmt, ist, dass wir, wenn wir vor dem Schlafen gehen, nochmal etwas lernen, sich das ins tiefere Bewusstsein setzen kann.
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten des Lernens. Ich sehe hier aber auch sowas, zum Beispiel medizinische, chemische Lösungen. Inwiefern ist das eine Zukunftsvision? Also inwiefern habt ihr euch diesen Themas gewidmet?
Na, wir versuchen ja in diesen Unterthemen so eine Art Ideengeschichte zu erzählen. Also wie kommt es überhaupt zu diesem Dormifon? Und gehen dann so weit zurück, wie wir die Idee entdecken konnten. Und jetzt bei den Themenraum Lernen auf Knopfdruck landeten wir als eine der ersten Lernhilfen beim Abakus. Und das geht bis ins dritte Jahrhundert vor Christus zurück, dass wir solche Lernkonstrukte, Merkhilfen haben, um das Denken zu erleichtern.
Es ist ein Prinzip, was sich durch die Ausstellung zieht, also dass ihr im Grunde eine thematische Idee habt, wie das Lernen auf Knopfdruck und das an einem Objekt besonders gut illustriert wird und dann gibt es immer so eine Ideengeschichte zu dem Objekt und zu dem Thema?
Genau, das haben wir bei jedem Thema genauso umgesetzt, das heißt chronologisch eine Ideengeschichte erzählt. Und ich denke, was die besondere Leistung von dem Kuratoren- und Kuratorinnen-Team war, dass wir, und das deutet ja auch der Untertitel der Ausstellung an, Technikvision zwischen Fiktion und Realität. Das heißt, wir haben immer so eine Wellenbewegung gemacht und haben geguckt, okay, jetzt ist hier so eine technische Realisierung. Was gab es denn da vorher in der Literatur dazu oder im Film? Das heißt, wir machen immer so Wellenbewegungen und erzählen mal, wo ist die Idee, in welchem Buch, in welchem Science-Fiction-Film ist sie formuliert worden, in welcher Illustration und versuchen dann zu zeigen, wann ist sie denn Wirklichkeit geworden.
Du hast ja eben schon von dem Kuratorinnen-Team gesprochen. Wie findet man sich? Also ich meine, du hast ja eben schon erzählt, vor 3 Jahren habt ihr gestartet, aber wie und wann sind denn die anderen Menschen, die an der Ausstellung auch mitgearbeitet haben, dazugestoßen?
Ja, das hat sich wunderbar gefügt. Das hat mich wirklich sehr umgetrieben, weil ich immer dachte, wer wird denn jetzt mein Team sein? Als selbstständige Kuratorin ist das natürlich immer eine große Frage. Und das hat sich dann alles gefügt. Die Alexandra war Praktikantin hier im Museum für Kommunikation, studierte zu dem Zeitpunkt Museologie und dann identifizierte sie sich als größte Science-Fiction-Kennerin und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, Teil der Ausstellung zu werden. Sven Mesinovic ist Vermittler am Museum für Kommunikation Berlin und hat promoviert zu dem Thema, hat das Museum bei einer Ausschreibung angesprochen. Dann zack, war er mit dem Team. Und zu guter Letzt Caroline Dörr, die wissenschaftliche Volontärin hier am Museum für Kommunikation ist und ja, ein Themenbereich kuratiert hat, aber auch maßgeblich hier im Ausstellungsmanagement dafür gesorgt hat, dass die Ausstellung so ist, wie sie ist.
Und es gibt noch eine weitere Kuratorin für die poetischen Umwege. Wie ist die zum Team hinzugekommen?
Ja, das ist eine Berliner Kollegin. Ich habe mal beim Spaziergang erzählt, dass ich an dieser Ausstellung sitze und drüber nachdenke und ich glaube ein bisschen über meinen Frust, dass ich so in diese Technikgeschichte so gefangen bin, obwohl ich dachte, ich hätte so ein kreatives Thema geangelt. Und dann fing sie plötzlich an mit Ideen und künstlerischen Positionen, wo ich nicht dachte, jetzt geht's bei mir hier plötzlich was auf. Im Kopf, im Herz. Und ja, sie forscht in einem Kolleg an der HDK in Berlin zum Thema Digitalisierung und der Kunst und hat da in einer Geschwindigkeit uns künstlerische Positionen zu unseren Themen schenken können, so dass sie dann auch schnell im Team war.
Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter in den Raum rein und gehen dann hier an diesen grauen Möbeln vorbei. Gibt es irgendeine andere Geschichte hier, die du besonders bedeutsam findest? Also du hattest ja vorhin auch das Thema Cyborg oder Transhumanismus gesagt. Inwiefern unterscheidet sich das eigentlich voneinander? Es geht ja irgendwie um künstliche Verbesserung in beiden Fällen. Vielleicht kann man das an irgendeinem Objekt besonders gut deutlich machen.
Ja, ich finde zum Thema Cyborg, wo wir uns übrigens auch lange über auseinandergesetzt haben, was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Roboter? Was ist ein Cyborg? Ein Cyborg ist ein Mischwesen zwischen Mensch und Maschine. Und es gibt Menschen, die sagen, in dem Moment, wo wir eine Orthese, Prothese am Körper haben, sind wir ein Cyborg, weil wir ein technisches Hilfsmittel haben, was uns das Leben vereinfacht, verbessert. Mir gefällt beim Cyborg total gut die Geschichte von Neil Harrison. Das ist ein Komponist und Künstler, der farbenblind ist. Und der hat sich in seinen Kopf einen Sensor implantieren lassen, das dann über im Hinterkopf über eine Antenne vor bis zu seinen Augen, eine Antenne bis zu seinen Augen führt. Und mit dieser Antenne ist es ihm möglich, seine Schwarz-Weiß-Welt, wie er sie ja wahrnimmt, Farben zu hören. Das heißt, der Sensor, wenn er den bestimmten Farben hinhält, er steht in dem Film vor einem Graffiti, in vom bunten Graffiti, und es gibt unterschiedliche Töne, je nachdem, wo er ist. Und das hat mir den Kopf geöffnet für eine Vorstellung, was könnte ein Cyborg zukünftig noch werden, wenn es nicht nur darum geht, eine Prothese zu tragen. Beim Transhumanismus, den du gerade angesprochen hast, haben wir selbst als Kuratorinnen-Team ziemlich viel gelernt. Und ich glaube, das, wo uns wirklich die Spucke weggeblieben ist, ist, dass das Einfrieren menschlicher Körper nicht nur Science Fiction ist, sondern es gibt tatsächlich das Cryonic Institute in den USA, das seit den 70er Jahren Körper mit Stickstoff runterkühlt, also Körper, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass es eines Tages die Medizin soweit sein wird, um diese Körper wieder zum Leben zu erwecken und die Krankheiten, die sie damals hatten, zu heilen. Ein Punkt ist natürlich dabei immer noch ein großes Problem. Was passiert eigentlich mit der Seele? Was passiert mit dem Bewusstsein? Und da weiß ich von den Transhumanisten, Transhumanistinnen, dass sie hoffen, dass die Digitalisierung es irgendwann ermöglichen könnte, dass das menschliche Bewusstsein von der Festplatte Gehirn heruntergeladen werden könnte und dann später wieder hochgeladen. Ich fand gerade ganz interessant, die aktuelle Star Trek Folge Discovery thematisiert es gerade. Das Team macht einen Zeitsprung 3000 Jahre später und ist plötzlich in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt und Kultur, und alle bekommen totale Identitätskrisen und Depressionen, weil nichts mehr so ist, wie es war, und sie niemanden haben, an dem sie sich orientieren können.
Also tatsächlich von diesem Lernen auf Knopfdruck, was eigentlich ein sehr gegenwärtiges Thema ist, das kann man sich sehr konkret vorstellen, werden hier auch sozusagen die Spannbreite geht hin bis zu Zukunftsvisionen, die noch gar nicht realisiert sind, aber wo man auch schon sieht, wenn andere Visionen sich schon realisiert haben, kann das auch mal vielleicht tatsächlich so sein, dass das unsere Welt ist mit den Folgen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen.
Ja, also beim Transhumanismus finde ich auch interessant, es gibt bereits Parteien, politische Parteien. Die Transhumane Partei Deutschland gibt es beispielsweise. Sie versuchen wirklich, ihren Interessen auch in der Politik Gehör zu verschaffen.
Dafür braucht es ja auch eine ganze Menge Kommunikation. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort hier durch den Raum, der am Ende so einen Schwung macht. Also wir sind hier sozusagen am Ende vor dem poetischen Umweg der Designerbabys, die sind mit einem Fadenvorhang umspannt. Und dann, wenn man an denen vorbeigeht, kommt man tatsächlich in den nächsten Bereich. Man muss so eine scharfe Kurve machen und ist in einem relativ langen, schmalen Raum, also weiterhin weiße Wände. Wir haben auch wieder diese Vitrinen-Textfolge an den Wänden, einzelne Medienstationen. Aber hier ist etwas komplett anders als im Raum zuvor.
Ja, du kannst nicht ganz durchblicken. In der Mitte des Raums hängen drei große Transparente herunter. Das gehört zu den poetischen Umwegen, eine Serie von Susan Tryster, Survivor. Und wir haben hiermit versucht einzufangen, was wir in unserem Themenraum nicht konnten, nämlich diesen Wunsch auch mit telepathischen Fähigkeiten verbunden zu sein, thematisiert sie hier. Und wir kennen das ja alle oft sehr gut, dass wir vor unserem Partner stehen und sagen, wieso weißt du das denn nicht? Wieso verstehst du denn nicht? Wieso? Und uns telepathische Fähigkeiten wünschen. Und ja, hier können wir mit ihr träumen in andere Universen, die übrigens auch datenfrei sind und voll mit Liebe gefüllt sind.
Kommunikation ist hier tatsächlich von Anfang an ein Thema. Wir stehen hier im Anfangsbereich, da sieht man ein Bild vom Turmbau zu Babel und in der Vitrine, das ist etwas, was mir in der Ausstellung immer mal wieder vorkommt, da gibt es Dinge, die ich auch daheim besitze. Also ich habe natürlich auch daheim Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Wieso ist dieses Buch hier im Bereich der Kommunikation ein Thema?
Also erstmal darf der natürlich überhaupt nicht fehlen, wenn man Fiktion im Untertitel hat. So ein Klassiker. Wir haben hier auch eine Hörstation drin und ich habe mich wirklich mehrfach immer wieder beäumelt, weil es so gut ist. Also es geht hier um den Themenbereich Universalübersetzer. Und Per Anhalter durch die Galaxis parodiert hier etwas, was vorher in der Science Fiction von vorkommt, nämlich dass irgendwie technisch, keine Ahnung, wie es funktioniert, auf jeden Fall ein Universalübersetzer in den Händen von Captain Kirk beispielsweise in Star Trek ist und er das Problem, dass da eine andere Spezies ist, einfach mit diesem technischen Hilfsmittel übersetzt. Und Douglas Adams parodiert das eben und er hat einen Babelfisch, den kann man sich ins Ohr stecken und schwuppdiwupp übersetzt der klingonische Fremdworte in die Sprache, in der man ist. Und das lehnt sich natürlich, du hast es gerade schon gesagt, vom Namen her an den Turmbau zu Babel an. In der Gott, so die Geschichte, den Menschen, als sie den gottesgleich den Turm bauen wollten und er das nicht lustig fand, dass sie sich so erheben, mit verschiedenen Sprachen ausstattete und über die Welt verteilte.
Ist diese Idee, dass wir mit einem technischen Artefakt verschiedene Sprachen hören, eine von den Visionen, die sich nicht erfüllt hat? Oder inwiefern sind wir technisch heute eigentlich in der Lage, da mir irgendwas vor den Kopf zu halten und ich kann dann mit dir klingonisch reden?
Also tatsächlich haben wir hier in der Ausstellung einen mobilen Echtzeitübersetzer, der in der Lage ist, offline zu dolmetschen. Der ist so wie eine kleine Fernbedienung, übersetzt aber nur ganz einfache Inhalte. Also wenn man unterwegs ist, wo ist der Bahnhof? Aber trotzdem sind es sehr, sehr einfache KIs. Also wir wissen das ja eigentlich auch, dass die Forschung immer noch an dem Problem arbeitet, dass der Mensch eben nicht so einfach zu strukturieren ist, dass Sprachen, Kulturkreise, Wörter mit Bedeutung aufladen. Und damit haben ja diese Sprachsysteme, wir kennen es auch von Siri und Alexa, immer noch Herausforderungen zu bestehen.
Also eine Vision, die schon in der Bearbeitung ist, aber da gibt's anscheinend noch eine ganze Menge Zukunftspotenzial. Andere Ideen haben sich doch schon recht gut realisiert. Wir hatten ja gestern diesen digitalen Eröffnungsrundgang, der wurde digital übertragen. Wir hatten so Previews, da waren wir in so einem Videokonferenzsystem. Das heißt, wir können über Bild und Ton miteinander kommunizieren. Das ist ja hier auch Thema durchaus in dem Bereich. Warum ist etwas, was für uns so einen Alltagszustand mittlerweile darstellt, eine Vision, die hier so groß vorgestellt ist? Also warum, seit wann gibt es dieses Bedürfnis oder warum ist dieses Bedürfnis anscheinend so groß gewesen?
Naja, also das war gar nicht so groß, finde ich interessant. Also es war groß für die Entwickler, aber die Nutzer, Nutzerinnen haben ja das Bildtelefon und das Videotelefonie eigentlich nie richtig angenommen. Wir erinnern uns dann spätestens an die Zeit von Skype. Auch da, wir haben es mal probiert, dann waren wir wieder frustriert, dieses lange sich selbst sehen strengt an. Und man kann ja eigentlich sagen, dass erst durch den Nutzungsdruck von Corona wir die technischen Möglichkeiten, die halt entwickelt waren, wirklich genutzt haben oder nutzen.
Aber seit wann gibt es die Idee dann davon?
Ja, die ist überraschenderweise schon 140 Jahre alt. Also so lange, muss man sich wirklich mal überlegen, hat das Bildtelefon gebraucht, bis wir es in der Nutzung wirklich annehmen. Und die Idee ist inspiriert, und das ist ein bisschen typisch für Technikvision, ist inspiriert von einer technischen Erfindung zu der Zeit, und zwar damals von der Erfindung des Telefons von Alexander Graham Bell 1876. Zwei Jahre später illustriert der französische Zeichner Georges Dumouriez ein Bild, was im englischen Satiremagazin Punch erscheint. Ich erwähne das deshalb, weil Punch hat den Begriff des Cartoons erfunden. Und darin, da sieht man ein britisches Ehepaar, was vor dem Kamin sitzt, so Röhren in der Hand hat und auf Breit Bildschirm blickt. Und hier wird es jetzt kolonialgeschichtlich interessant. Also dieses Ehepaar telefoniert mit seiner Tochter und diese befindet sich auf der britischen Kolonieinsel Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, und spielt Cricket. Und es wird aber noch einige Jahre dauern, bis technisch das Bildtelefon realisiert wird, nämlich 50. Aber interessant finde ich schon davor, dass schon Zeichner die Nachteile der Bildtelefonie sehen und diesen Überwachungsaspekt in Karikaturen zeigen. Und in Deutschland ist eine der großen Sensationen der Berliner Funkausstellung von 29 eben eine sogenannte Fernsehsprechzelle. Also erstmal hört und sieht man sich gegenseitig während eines Telefongesprächs. Das erste Mal weltweit war das Übermitteln von Bildern jedoch in den USA gelungen, eine Telefonverbindung zwischen New York und Washington im Jahr 1927. Und wenn man jetzt mal überlegt, okay, aber jetzt muss ich das doch eigentlich langsam durchsetzen, ne? Wir haben das Jahr 36, dann ist es so, dass tatsächlich in Berlin und Leipzig sogenannte Fernsehsprechzellen realisiert werden, da konnte man hingehen, aber ich weiß, dass die Warteschlangen wohl lang waren, die Gebühren hoch und die Qualität schlecht, weshalb sich das auch nicht richtig durchgesetzt. Außerdem brauchten die Nationalsozialisten, die Wehrmacht, die Funkverbindungen zur Kriegsführung. Also wurde das auch wieder eingestellt. Danach im Zweiten Weltkrieg kam der Angestellte typisch mit seinem Arbeitsplatz und der Arbeitsplatz wurde dann ausgestattet mit Telefonapparaten. Die Sammlung des Museums hat viele gute, interessante und von heute aus ja wirklich auch lustige Stücke. Wir stehen hier vor einer Apparatur, ganz im 70er-Jahre-Design von Siemens. Aber auch da kann man sagen, das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Auch da wieder die Probleme, Verbindungsqualität, teure Anschaffung. Und ich meine, wenn man nochmal kurz reflektiert, warum hat sich das jetzt heute durchgesetzt oder wie kam es dazu? Und da passiert etwas, was man eigentlich auch beim Internet sagen kann, dass gleichzeitige Erfindungen, die erstmal auch nicht so viel miteinander zu tun haben, dazu führen, dass die zusammen eben diese Anwendung ermöglichen. Also ich verkürze es natürlich enorm, aber aus der Nutzerperspektive ist es ja beim Bildtelefon irgendwie die Kabel, die gute Qualität zulassen, die Endgeräte wie Smartphone, Laptop, die für uns bezahlbar werden, ja am Ende der Nutzungsdruck durch Corona.
Also wir haben ja auch noch eine ganze Menge Geräte, auch nochmal aus den 90er Jahren und tatsächlich ist aber die Umsetzung in unseren Händen, also da müssen wir nicht im Museum uns etwas in der Vitrine angucken, das machen wir mittlerweile ganz alltäglich. In diesem Bereich sind wir auch jetzt schon fast am Ende. Und in dieser letzten Wand gibt es einerseits nochmal Internet-Artefakte, auch einen langen Akustikkoppler, um ins Internet zu steigen. Aber da steht auch ein ganz merkwürdiger, also unglaublich analoger, mit Handschrift versehener Kasten mit Zetteln. Was macht der in der ganzen Technik hier?
Ja, da war ich wirklich extrem glücklich, als die Universität Bielefeld gesagt hat, ja klar, leihen wir euch den aus. Das ist ein Teil des originalen Zettelkasten. Man kann schon sagen, berühmten Soziologen Niklas Luhmann, der leider mittlerweile verstorben ist, aber der dafür, also ist ein Systemtheoretiker, der hat sich immer darüber Gedanken gemacht, wie kann man unsere Gesellschaft in Systemen beschreiben und viele Wissenschaften beziehen sich auch bis heute auf diese Gedanken. Und auch übrigens, ich bin ziemlich inspiriert von ihm in meiner Art von Denken. Und er hat auf über 90.000 Zetteln seine Ideen, seine Forschung niedergeschrieben in kleinster Schrift. Und warum es hier zum Themenbereich Internet steht, liegt daran, weil frühe Visionen des Internets unter anderem auch damit mit der Frage zu tun hatten, wie strukturiert man Informationen und wie vermittelt man Informationen. Und Niklas Luhmann hat hier dieses Verlinkungsprinzip schon in seinem Zettelkasten umgesetzt. Und warum der Zettelkasten hier steht, ist, dass er eigentlich nochmal auf etwas anderes verweist, nämlich die Fantasie eines Belgiers, des sogenannten Mundaneums, in dem er versucht hat, das Weltwissen in eine Weltbibliothek zu überführen. Und er hat mehrere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschäftigt, dieses Weltwissen zu sammeln in dieser Bibliothek. Und das sind natürlich in Form von Zettelkästen. Und für uns verweist dieser Zettelkasten von Niklas Luhmann auf diese Bibliothek Mundaneum, in der das Wissen versucht wird, hier in dem Fall eines Wissenschaftlers, zu archivieren und mit Linksystem, die er hier auch anwendet, mit eine Verweisungsstruktur aufzubauen. Und man kann sagen, dass das eben eine frühe Idee des Internets ist, weil in den 90er Jahren Berners-Lee das World Wide Web erfindet.
Wir sind tatsächlich jetzt aber auch damit am Ende von dem zweiten Raum zur grenzenloser Kommunikation. Und wenn wir hier rausgehen, landen wir eigentlich wieder in diesem Bereich, in dem wir gestartet sind. Also im Grunde stehen wir dem Bereich, aus dem wir kommen, hinter uns. Rechts würden wir wieder abbiegen in die Verbesserung des Menschen. Links ist auch der Prolog, in dem man in die Ausstellung einsteigt. Und an diesem Prolog vorbei, nach links, wir befinden uns jetzt in einem Raum quasi in der Mitte, ist der nächste Themenraum. Es ist ein bisschen kleinerer Themenraum, schmal. Übrigens, für alle Räume haben wir ja meistens an einer Ende so eine kantige, quadratische Endung und die andere ist immer so ein bisschen rund gewölbt. Und was finden wir hier vor?
Ja, also wir sind hier in dem Themenraum Suche nach einer anderen Welt und wir haben uns überlegt, Welt eher metaphorisch zu verstehen, nämlich das Streben des Menschen an dem Ort, wo er sich befindet, nicht zufrieden zu sein, sondern zu gucken, zu dieser Forschungsdrang auch noch woanders zu schauen, ob es da lebenswert wäre. Und das eine ist natürlich das Thema Siedeln auf fernen Planeten. Das zweite, die Unterwasserzivilisation, also die Erforschung des Meeresbodens und Tests, wie man unter Wasser atmen kann. Und das dritte Thema ist totale Immersion. Da geht es ja darum, mittels technischer Hilfsmittel quasi in andere Welten einzutauchen.
Wenn ich mich hier umblicke, dann zieht mich auf jeden Fall eine Wandgrafik quasi in den Bann. Man sieht da an der Wand fast lebensgroß eine Figur, wahrscheinlich ein Stich, und diese Person, die mit Gewichten beschwert ist, hat einen quasi Deckel oder einen Topf auf dem Kopf und dieser ist nochmal mit Schläuchen versehen. Und ich sehe noch an der Wand den Titel dazu, Hinab in die Tiefe. Was ist denn das für ein komischer Topf auf dem Kopf?
Also wir stehen ja im Themenraum Unterwasserzivilisation. Und wir haben uns gefragt, naja, wann begann der Mensch eigentlich hinab in die Tiefe zu steigen? Und man kann sagen, dass das ab dem 17. Jahrhundert beginnt, also die Erforschung der Meerestiefe und damit auch die Erfindung von Tauchanzügen, Tauchtonnen oder Tauchglocken, um eben den Aufenthalt unter Wasser länger zu ermöglichen. Und sowas hast du jetzt gerade auch beschrieben, dass es eine Tauchermaschine, kann man sagen. Also es sieht sehr schwer aus, sehr anstrengend. Und es ist wohl tatsächlich, hat es einen Praxistest auch gegeben mit dieser Tauchermaschine. 1797 geht dieser Mensch in dieser Tauchmaschine unter Wasser. Man sieht auch, er hat eine Axt in der Hand. Und er geht unter Wasser und besteht einen Praxistest.
Dass sozusagen erforscht werden muss, wie man unter Wasser atmet, scheint mir eine Grundlage zu sein, um in den Tiefen leben zu können. Aber wie realistisch ist das für uns heute noch? Also wir verschmutzen ja eher die Meere. Ist es heute immer noch eine Utopie für uns, dass wir dort leben wollen? Oder ist das ein Traum, den wir auch begraben müssen oder haben?
Also ich weiß nicht, ob es irgendwelche unbekannten Forschungen gibt, aber es gab in den 70er Jahren ein hohes Interesse, das Leben unter Wasser zu erforschen und man hat sogenannte Unterwasserlaboratorien ausprobiert. Das begann eigentlich schon in den 60ern, 68. Und da ist interessant, dass auch wie immer in den USA mit Tektite bei den amerikanischen Jungferninseln ein Unterwasserlaboratorium entsteht, aber auch in Deutschland. Und zwar vor Helgoland gibt es ein Unterwasserlaboratorium, wo Menschen mehrere Wochen sind und sowohl den Meeresboden erforschen, aber eben auch, wie das Leben unter Wasser ist. Also da geht es ja auch nicht nur um die Frage, wie ist der Luftdruck, sondern auch, wie kommen Menschen mit wenig Platz klar? Wir kennen, das sind übrigens Parallelen, die man auch bei der Raumforschung immer wieder zieht, unter Wasser und im All. Wie kommen sie mit dem Essen über längere Zeit klar? Also das sind alles Fragen. Was wir wissen, es gibt ein noch was ist zumindest überliefert, ein bestehendes Labor auf dem Meeresboden, Aquarius, was übrig geblieben ist seit den Forschungen in den 60er, 70er Jahren.
Wenn man aus dieser Kurve, in der wir hinten steht, rausgeht, ist der Themenbereich der totalen Immersion. Und es beginnt mit solchen Laterna Magica oder auch so Stereoskopfotografie. Aber ein Objekt, was mich sozusagen sofort angesprochen hat, auch schon bei der Einbringung, ist etwas, was einerseits fantastisch ist und darum vielleicht auch hier reinpasst. Aber vielleicht muss man nochmal erklären, warum das auch eine Immersion ist. Es ist nämlich eine Vitrine, da steht, da gibt es ein Spiel, das schwarze Auge. Das schwarze Auge, da gibt es eine Landkarte mit einem fantastischen Land und einen Block, in dem man irgendwie Waffen hat und Dinge tun kann, handwerkliche Talente vermerken kann, Wissenstalente. Inwiefern hat dieses Spiel, was man hier mit Würfel und Zettel spielen kann, denn mit einem Thema, was ja momentan sehr innovativ ist, also Immersion, da denkt man ja auch vielleicht an sowas wie Virtual Reality oder sowas. Also inwiefern sind die denn verknüpft?
Wir haben uns am Anfang ja auch gefragt, um was geht's bei totaler Immersion? Es scheint ja uns heute vor allem um Technik zu gehen, aber dahinterliegend geht's ja um den Wunsch, aus unserem aktuellen Alltag mit den Themen, die uns beschäftigen, zu fliehen und in eine andere Welt einzutauchen. Und das tun wir auch mit solchen Rollenspielen wie diesem Pen-and-Paper-Spiel, was du gerade beschreibst, wo es ja einen Spielleiter gibt und verschiedene Rollen besetzt werden und dann gemeinsam in eine Geschichte abtaucht. Und dieses Abtauchen in eine andere Welt, in eine andere Geschichte, in andere Rollen, das versucht ja die Virtual Reality auch umzusetzen, technisch.
Das letzte Thema in dem Raum ist der Raumfahrt und das ist so ein Riesenthema, dass ich eigentlich gar nicht mal das Fass aufmachen möchte. Also hier sind ja wirklich nur so Ausschnitte zu sehen und wenn wir sozusagen schon drüber nachdenken, in die Lüfte hochzusteigen, dann würde ich sozusagen eher vorschlagen, dass wir in den nächsten Raum gehen zu Mobilität, ist das, oder? Mhm. Da geht es ja dann auch um Fliegen oder Zeitreisen. Wir gehen jetzt aus dem Raum hinaus und an der Wand auf dem Weg zu Mobilität hängen auch schon großformatige Fotografien, die so schön und gleichzeitig ganz schön grauselig sind. Das ist einer der poetischen Umwege, also vielleicht eher eine nicht so schöne Zukunftsvision, eine Dystopie, die wir sehen.
Naja, ich befürchte irgendwie ein bisschen auch schon eine ganz schöne Gegenwartsrealität. Also wir haben hier Propheten, die aus der Zukunft uns entgegenblicken. Das spielt in Senegal und sie sind aber umgeben von einer Welt, wie wir sie eigentlich heute schon gebaut haben. Also unser Prophet links hat einen brennenden Besen in der Hand und das, was brennt, sind Kabel und er steht auf einer Müllhalde von Elektroschrott, wie wir sie hier in unseren Industrieländern eben produzieren. Oder der andere Prophet steht, also er selbst ist ummantelt von grünem Gras und das Gras wächst aus seinem Mantel hinaus auf den Boden, aber dieses Gras selbst wiederum steht auf einer Müllhalde.
Was für ein Künstler ist das, den wir hier haben?
Ja, diese Fotografien sind von dem belgisch-beninischen Fotografen Fabrice Monteiro, der aber jetzt in Dakar lebt.
Solche künstlerischen Positionen, die gibt es hier, wie wir auch schon vorher gesagt haben, ja immer wieder im Raum verteilt. Also man läuft an ihnen vorbei. Sie sind entweder vor oder hinter einen dieser Themenräume gesetzt. Und wir müssen jetzt an dieser vorbei, um in den Raum zur Mobilität zu kommen. Das heißt, wir gehen weiter in dem Raum entlang und biegen jetzt rechts in den nächsten Themenraum ab. Und da sind wir auch schon.
Der ist groß.
Der zieht sich dann nach hinten noch ein bisschen länger hin. Und hier ist etwas, was wir in den anderen Räumen tatsächlich weniger haben. Hier hängt was von der Decke runter. Da sind Zeppeline und Luftballons. Und generell ist dieser ganze Vorderbereich irgendwie mit Flugzeugen, Fluggefährten bis hin zu, wenn ich das hier sehe, auch Raumschiffen besetzt. Also das Thema Fliegen scheint schon eine ziemlich bedeutsame Vision oder etwas sein, was man sich so visioniert für die Zukunft.
Abzuheben, ne? Wenn man dann mal überlegt, was haben wir hier, also nicht an Ort und Stelle bleiben müssen, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Grundwunsch, der sich hier ausdrückt. Wir haben ja Beamen und Zeitreisen hier in dem Themenraum, genauso wie Flugobjekte und Hyperloop, da geht es ja auch darum, schnell von A und B zu kommen, bis hin zu autonomen Fahren.
Was ich besonders schön finde, man muss sich vorstellen, hier sind ja nicht nur Exponate, was weiß ich. Man hat hier den DeLorean aus Back to the Future als Miniaturauto in einer kleinen Vitrine stehen. Wir haben hier Comics, wir haben Zeitschriften, wir haben Bücher. Es gibt natürlich Bücher von Jules Verne und, von verschiedenen, vielen großartigen, fantastischen Autoren und Autorinnen. Es gibt Verweise zu Fernsehserien. Aber es gibt auch echt eine ganze Menge Abbildungen auf den Wänden, wo man diese Ideen und Visionen entweder fotografiert oder gezeichnet sieht. Und eine, die ich besonders interessant finde, weil die im Grunde etwas aufgreift, was ja auch so im letzten Jahr immer mal wieder so despektierlich auch durch die neuen Medien so geht. Es gibt ein fliegendes Auto, also sozusagen der Verweis zu dem Topos des Flugtaxis, der ja, wie wir jetzt mittlerweile wissen, immer realistischer wird. Aber tatsächlich ist die Idee auch gar nicht so jung. Also dass sozusagen man mit dem Auto fliegt, scheint ja schon hier ein bisschen älter zu sein.
Also es geht, glaube ich, vor allem um die Idee des Individualverkehrs in der Luft. Also in den 50er Jahren erwächst dann der Traum, naja, nicht nur Massentransport in der Luft wäre noch interessant, sondern wenn jeder seinen eigenen Hubschrauber, Auto, Flugzeug oben in der Luft haben kann, das wäre doch was. Natürlich ungeachtet der Folgen für Mensch und Umwelt. Und das Bild, auf was du hier verweist, ist tatsächlich, man sieht ein Auto, also ein Bild aus den 50er Jahren, und oben ist ein Propellerflugzeug dran geschraubt aufs Dach, das sogenannte Convair-Car. Und es ist auch wohl ein recht prominentes Beispiel. Ja, und man nennt es ein Crossover zwischen Auto und Flugzeug. Crossover nennt man gerne so Technikutopien, wo so verschiedene Techniken zusammenkommen. Das ist tatsächlich geflogen.
Aber wenn man so richtig durchgesetzt hat, es sich ja nicht. Also es gibt ja zum Beispiel andere Fahrzeuge, so Crossover-Fahrzeuge wie das Amphibienfahrzeug, was sowohl schwimmt als fährt. Also ich meine, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt auch kein Massentransportmittel geworden, aber das gibt es zumindest. Die Idee scheint nicht eine zu sein, die doch noch auf Entwicklung wartet. Oder ist es tatsächlich gar nicht so realistisch, dass das sich durchsetzt, weil die Probleme, die du ja eben schon angedeutet hast, diese Regulierung des Luftraums nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen?
Ehrlich gesagt, also ich habe versucht, ein bisschen diese Debatten zu verstehen, wie wahrscheinlich ist das, dass der Luftraum wirklich so bevölkert wird, weil ich ganz persönlich habe davor richtig Angst. Ich kenne ja, also wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, so wie sieht es mit den Drohnen und Flugtaxis denn aus? Es gibt ja die Skizzen, wie dann auf den Hochhausdächern die Landeplätze konstruiert werden. Also man versucht ja schon, die Infrastruktur zu denken, und ich glaube, man denkt auch schon, wie man den Luftraum aufteilt, darüber nach. Ich habe dazu ganz persönlich ziemlich Sorge vor.
Naja, so andere, also wenn wir sozusagen vielleicht nicht alle mit dem selber fliegen können oder wollen oder sollen, vielleicht ist die nächste Idee eine, die uns da mehr Möglichkeiten gibt und ist vielleicht etwas, was auch nicht so jeder kennt. Hier ist direkt hinter den ganzen Flugobjekten das Thema Hyperloop verortet. Das musst du, glaube ich, mal beschreiben.
Ja, der Hyperloop ist eine Vision, die eigentlich durch Tunnel überhaupt erst möglich werden kann. Also weil wir Tunnel haben, können wir uns überlegen, ob wir durch diese Tunnel nicht irgendwie, ich sag mal, Hochgeschwindigkeitszüge jagen können. Und das ist eine Vision, die eigentlich schon vor 200 Jahren gedacht wurde von Science-Fiction-Autoren, aber auch schon von Ingenieuren. Und das Prinzip kennen wir vielleicht von der Rohrpost, in der auch durch ein Röhrensystem ist, mittels Luftdruck eine Kapsel gejagt wird, die dann am anderen Ende ankommt. Firmen haben das ja gerne benutzt, um Nachrichten von A nach B zu transportieren. Nein, dieser Hyperloop, da geht es vor allem um Geschwindigkeit, von bis zu 1200 Stundenkilometern an den nächsten Ort zu kommen. Und da gibt es wirklich auch aus dem 19. Jahrhundert zur Zeit der Industrialisierung wirklich witzige Zeichnungen, Karikaturen, aber auch erste Realisierungen.
Aber ist das dann in diesem Status verblieben oder ist das eine Vision, die tatsächlich auch jetzt noch für uns relevant ist? Also arbeiten wir daran noch weiter?
Oh ja, da wird eifrig dran gearbeitet. Man sieht es zum Beispiel, wenn man bei der Deutschen Bahn, die ja auch viel in Zukunftsforschung investiert und sich überlegt, wie könnte die Mobilität der Zukunft aussehen, in deren Verkehrskonstruktion sieht man ein Hyperloop-System auch. Der Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk hat in einem White Paper mal seine Grundidee eines Hyperloops formuliert und hat eine Teststrecke in Nevada, wo er auch verschiedene Forschungsstationen weltweit, unter anderem auch die Uni München übrigens, forscht da sehr erfolgreich am Hyperloop-System, den Hyperloop testen lässt.
Aber geht es darum, dass man sich, also muss man sich so vorstellen, dass da quasi so ein ganzer ICE durchschießt, oder bin ich selber wie so eine Rohrpost, die da so einmal durch die Welt geschossen wird?
Genau, also man ist eher eine Rohrpost, es ist nicht der ICE, es geht hier um Luftdruck.
Tatsächlich sind wir jetzt durch alle vier Themenbereiche zumindest noch durch. Aber die Ausstellung ist hier an dieser Stelle noch nicht beendet. Zum einen gibt es hier gerade im hinteren Bereich noch drei künstlerische Positionen. Eine davon hattest du ja vorhin schon beschrieben, von Ecologic Studios und in der Kooperation mit der Universität Innsbruck. Und es gibt noch was ganz anderes, ein Utopiegenerator. Dazu muss man ganz bis nach hinten laufen. Man merkt auch schon hier vielleicht, dass der Hall im Raum sich verändert, weil der Raum selber ist jetzt eine Art Rotunde. Und hinter einer Wand ist genau ein Tisch, ein Schalter mit Plus und Minus und ein Knopf. Und was kann man hier jetzt genau machen an diesem Utopiegenerator?
Ja, seine eigene Utopie generieren. Also hier geht es darum, ja, seine eigene Welt zu erschaffen, wie man sie haben möchte. Und es zeigt sich dann in verschiedenen Bildern die Welt, die man gebaut hat. Also möchte man eine Welt mit Sonne, möchte man Wasser in seiner Welt, möchte man unter der Erde oder auf dem Land leben, also im Wasser oder auf dem Land. Möchte man humanoide Bewohner haben und sind sie kooperativ? All sowas wird hier gefragt und durch verschiedene Antwortmöglichkeiten entsteht dann die eigene Welt. Das kann man übrigens auch online spielen.
Online gibt es auch einen Ausstellungsexpertizer, eine Homepage, auf die kommt man von der Seite des Museums für Kommunikation in Frankfurt. Und dort sind auch nochmal alle Bereiche erläutert. Es gibt Fotos, es gibt Dinge zum Auszuprobieren und es wird auch hier diesen Audio-Walk dort geben. Vielleicht, bevor wir hier so ganz am Ende sind und mit dem Rundgang abschließen. Ihr habt diese vier Bereiche, ihr habt die Kunst, ihr habt zum Schluss sozusagen noch die Möglichkeit, eigene Utopien zu generieren. Wenn du nochmal zurückdenkst, zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, eine Ausstellung zu machen, inwiefern ist deine Idee davon, was sozusagen solche Zukunftsutopien sind, inwiefern hat sich sozusagen dein Blick darauf durch das Arbeiten damit verändert?
Na, ich glaube vor allem, glaube ich nicht mehr so an so Wunder, sondern ich habe ja durch das Bearbeiten des Themas mit dem Team, haben wir einfach entdeckt, das sind Menschen und das sind nicht immer nur Genies wie ein Albert Einstein, sondern das sind gar nicht so selten Autodidakten, die auf Ideen kommen und versuchen, sie zu verwirklichen. Und irgendwie hat mir allein das Mut gemacht, weil es erstmal Menschen sind und wir können uns deswegen auch entscheiden, was wir heute in die Zukunft bringen, mit dem, was wir heute erdenken und entwickeln. Und vor allem können wir auch entscheiden, wie wir es nutzen wollen. Und davon hängt ja auch viel ab, was so Auswirkungen auf unsere Umwelt angeht.
Und inwiefern unterscheidet sich Zukunft heute vielleicht von an der Zukunft, wie sie vor 100 Jahren gedacht wurde?
Also, ich meine, wir erleben das ja alle. Natürlich erscheint die Zukunft gerade bedrohlich. Klimakrise ist etwas, was uns schon sehr lange beschäftigt. Es ist nur breiter diskutiert. Die politischen Fragen, die wir gerade auch weltweit erleben und in unserem eigenen Land, lassen Ängste hochkommen. Und Corona-Pandemie, brauche ich, glaube ich, jetzt nichts mehr zu sagen. Aber und natürlich die Digitalisierung, was ja eigentlich Ansatz dieser Ausstellung war, die uns ja durchaus auch manchmal vor so Ohnmachtsgefühle stellt. Ja, da kann ja manchmal echt die Spucke wegbleiben. Aber also ich habe beschlossen, ich möchte mit einer Haltung von Zuversicht in die Zukunft gehen und mich trotzdem natürlich mit den Themen auseinandersetzen, aber mich immer für den Weg entscheiden, der eine Welt für mich möglich werden lässt, die in der wir gerne leben wollen. Und ich sage das deshalb, und da kommt, glaube ich, auch der Coach in mir durch. Wenn wir coachen, wenn wir persönlich mit Menschen arbeiten, dann versuchen wir auch mal persönliche Zukunftsvorstellungen zu entwickeln, weil der Ansatz ist, wenn wir selber klarer haben, was wir für unser eigenes Leben wollen, die Wahrscheinlichkeit auch realer ist, dass wir es umsetzen, weil unser ganzes System und unser Umfeld sich darauf eben einstellt. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich auch auf einer breiteren Ebene, zuversichtlicher in die Welt zu blicken und Gutes in die Welt zu bringen.
Es ist eigentlich das perfekte Schlusswort und damit beenden wir tatsächlich auch den Rundgang durch die Ausstellung Back to Future. Hier gibt es unglaublich viel zu sehen, viel mehr, als wir jetzt eben gerade in diesem kurzen Rundgang überhaupt behandeln konnten. Jede einzelne der künstlerischen Positionen bei den poetischen Umwegen hat viel Zeit verdient, sie zu entdecken. Und wenn das Museum wieder öffnet, und das hoffen wir, das wird bald stattfinden, kann man das auch physisch vor Ort erleben. Und ansonsten geht auf den Expotizer, wir haben den Rundgang, wir versuchen auch digital mit euch zu kommunizieren und bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Katja.
Ja, vielen Dank, Tine.